Einen schönen guten Abend zusammen. Wenn wir direkt mal einsteigen, so sehen wir, dass die Zahl der Jakobspilger in den vergangenen Jahrzehnten stetig ansteigt. Ein interessantes soziales Phänomen, was auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich zu sein scheint. Ne? In einer Welt, die durch immer mehr Kirchenaustritte und immer weniger Gottesdienstbesuche gekennzeichnet ist, steigt die Zahl derer, die sich auf einen katholischen Pilgerweg begeben. Wir sehen hier die aktuellen Statistiken bis zum Jahre 2015 mit diesen interessanten Ausschlägen, die in dunkelblau markiert sind. Das sind die sogenannten heiligen Jahre, die die katholische Kirche in Santiago de Compostela immer dann ausruft, wenn der Feiertag des Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Auch aktuell haben wir ein heiliges Jahr, das allerdings nicht mit Jakobus zu tun hat, sondern mit dem aktuellen Papst, der das, ich glaube, das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Interessanterweise hat das außerordentliche heilige Jahr allerdings keine Auswirkungen auf die Pilgerzahlen, so viel können wir jetzt schon sagen. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die Zahl der Pilger auf dem Jakobsweg dieses Jahr liegt wieder ein Stückchen höher als über dem Vorjahresniveau, aber nicht so eklatant wie in den heiligen Jahren in Compostela. Pilgern, das werden Sie auch feststellen, wo auch immer Sie wohnen, ist in den Medien dauerpräsent. Ja, ganz aktuell begeben sich eine Reihe von ehemaligen TV-Größen im Fernsehen auf den Jakobsweg. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, so ist man fast wöchentlich mit Vorträgen, mit Bildervorträgen zum Pilgern konfrontiert. Wir haben mal recherchiert, im Jahr 1990 gab es ein Dutzend Buchtitel zum Thema Pilgern auf dem Jakobsweg und allein im Jahr 2013 waren es 430 Buchtitel. Zeitungsartikel, ich erwähnte es gerade, Vorträge und Filme kommen en masse. In den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter wird live vom Jakobsweg gepostet. Und eine Studie, die hier an der Universität in Köln vor 4 Jahren durchgeführt wurde, hat herausgefunden, dass 46,8% aller Pilger über audiovisuelle Medien auf das Pilgern aufmerksam wurden und 16,4% durch Bücher. Bei diesen Büchern gibt es einige ganz interessante. Ich habe Ihnen hier mal 4 zusammengestellt. Eins können Sie auch käuflich erwerben. Das habe ich zusammen mit einem Kollegen übers Pilgern herausgegeben. Aber es gibt in der Tat sogenannte Leuchtturmveröffentlichungen, die Folgen für das Pilgern auf dem Jakobsweg haben. Da ist in erster Linie zu nennen das Buch von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Was, man mag es kaum glauben, zum meistverkauften Sachbuch Europas geworden ist, mit über 11 Millionen verkauften Exemplaren in über 10 Sprachen. Und auch der amerikanische Film The Way, der 2011 in die Kinos gekommen ist, hatte signifikante Auswirkungen auf die Pilgerzahlen. Und so erkennen wir hier den sogenannten Kerkeling-Effekt. Ja, Kerkelings Buch ist im Jahre 2006 erschienen und innerhalb von einem Jahr ist die Zahl der deutschen Pilger um 70% angestiegen und steigt seither weiter auf kleinem Niveau. Deshalb stellt sich gewissermaßen die Frage, was sind das eigentlich für Menschen, die auf dem Jakobsweg pilgern? Und hierzu will ich Ihnen gleich in einem zweiten Schritt ausgewählte Ergebnisse der quantitativen Sozialforschung vorstellen. Ich sagte es bereits, vor 4 Jahren hat die Kollegin Julia Reuter hier an der Universität Köln eine groß angelegte Untersuchung über das Pilgertum durchgeführt. Und im Anschluss werde ich Ihnen aus meiner, Herr Breuer sagt es bereits, aus meiner Doktorarbeit berichten. Ich habe die Frage gestellt, warum pilgern eigentlich Menschen auf dem Jakobsweg? Und ich hoffe, die Ergebnisse sind für Sie interessant. Zunächst aber wollen wir uns mit den konstitutiven Merkmalen des Pilgerns beschäftigen und vielleicht auch angesichts des schönen Wetters ein paar schöne Bilder vom Jakobsweg schauen, die uns einen Eindruck davon vermitteln, dass die Merkmale des Pilgerns aus Natur und Körperlichkeit, aus der Interaktion in Pilgerherbergen und aus Vergemeinschaftungsformen bestehen. Ja, die Natur des Jakobsweges, Sie alle wissen, der Jakobsweg beginnt wenn man das so sagen kann, in Frankreich, führt über die Pyrenäen und dann rund 800 Kilometer durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela in Galizien. Und die Pilger durchwandern in dieser Zeit verschiedene Regionen, die auch landschaftlich ganz unterschiedlich geprägt sind. Und es ist gewissermaßen auch, es zeugt von Außeralltäglichkeit, was Pilger dort erleben. Wer von uns begibt sich schon über 3, 4 oder 5 Wochen mit dem Rucksack in die freie Natur, ist der Natur gewissermaßen auch schutzlos ausgeliefert. Bei brennender Hitze oder bei Regen und bei Wind laufen Menschen über 800 Kilometer durch die freie Natur. Wir sehen hier ein Bild aus der sogenannten Meseta, das ist eine Hochebene in Kastilien, wo es über 20 Kilometer oder rund 20 Kilometer keine schattenspendenden Bäume gibt, keine wasserspendenden Brunnen. Und diese Naturerfahrung wird von vielen Pilgern auch als besonders religiös beschrieben, dass sie also in dieser Meseta besondere religiöse Erfahrungen gemacht haben. Wir sehen hier ein Bild, was ganz typisch für Galizien ist. Das ist ein Hohlweg, der dort in Galizien ist. Oder ich sagte es bereits, Naturerfahrung bedeutet natürlich auch, der Natur ausgesetzt zu sein. Wir sehen hier Gewitterwolken, die auf dem Jakobsweg heranziehen und die dann mitunter auch dazu führen, dass man die Kleidung anpassen muss und bei Wind und Wetter trotzdem seine 20, 25 Kilometer am Tag macht. Wir wollen uns zunächst aber noch kurz mit Körperlichkeit beschäftigen, auch das ein konstitutives Merkmal des Pilgerns. Ja, wir sehen hier direkt an dem ersten Pilgertag den langen Aufstieg über die Pyrenäen, wo knapp 1000 Höhenmeter überwunden werden müssen. Auch das etwas, was für den modernen Menschen eine außeralltägliche Erfahrung darstellt. Ja, wir sind ja in unserer hochtechnisierten, motorisierten Welt es gar nicht mehr gewöhnt, Distanzen und auch Höhenmeter körperlich zu überwinden, es sei denn, man ist geübter Wanderer. Na, aber das zeigt, dass Pilgern auch zu Ursprüngen zurückkehren lässt und dass Pilgern gewissermaßen eine Gegenwelt zu unserem modernen Alltag ist. Wir sehen hier das genaue Gegenteil, nämlich den steilen Abstieg nach den Pyrenäen. Und so eine Reise auf dem Jakobsweg ist mitunter auch sehr anstrengend, ja, wenn man 20, 25 Kilometer am Tag mit einem Rucksack bewältigt, der 10 oder 12 Kilo wiegt. Da sind Pausen ganz wichtig und wir sehen hier eine Pilgerin, die an einem Brunnen gerade eine Pause macht. Und das ist auch, diese Brunnen sind ein erster Ort, wo es zur Gemeinschaftsbildung auf dem Jakobsweg kommt. Mitunter, und das bleibt bei den meisten Pilgern nicht aus, kommt es auch zu körperlichen Blessuren. Ja, auch das etwas, was dem modernen Alltag nicht entspricht. Wir versuchen eigentlich Schmerz und Blessuren zu vermeiden. Aber beim Pilgern ist das ganz normal. Und wenn Sie einmal beobachten, mit welcher Hingabe Pilger morgens vor der Herberge sitzen und mit welcher Hingabe sie dann ihre Fußblasen tapen, also mit Pflastern umwickeln, so erinnert das ein bisschen daran, wie der moderne Mann sich sonntags um sein Auto kümmert. Mit der gleichen Hingabe beobachten wir Pilger, die ihre körperlichen Blessuren behandeln. Herbergsleben, das ist ein weiteres konstitutives Merkmal des Pilgerns. Das ist ganz interessant, Sie haben es bereits gesagt, es gibt inzwischen auf dem Jakobsweg über 500 Herbergen, die entweder von der katholischen Kirche, von Jakobusbruderschaften, von den jeweiligen staatlichen Provinzregierungen oder auch privat betrieben werden. Und das Herbergsleben wird von vielen Pilgern als eine ganz besondere Form der Gemeinschaftsbildung beschrieben. In den Herbergen, auch das etwas, was dem modernen Alltag ja kaum entspricht, wird jeden Tag die Wäsche gewaschen, so wie es früher üblich war, in diesen Waschtrögen und bei gutem Wetter dann getrocknet. die Betten, das ist ein ganz typisches Bild, wie man es in vielen Herbergen findet, oftmals dicht an dicht gestellt und so Massenschlafsäle mit bis zu 40, 60 Betten ist normal. Es gibt aber auch gerade so in kleinen Herbergen Vierer- oder Sechser-Bettzimmer. Einzelzimmer sind weniger anzufinden. Und in diesen Herbergen, Sie werden das vielleicht aus Ihrer Pilgererfahrung noch wissen, ist ganz, ganz schrecklich, wenn man dann morgens um 5 Uhr wach wird und die ersten Pilger fangen an, ihre Sachen zu packen und in Plastiktüten einzuwickeln. Es raschelt und Stirnlampen tauchen auf und man wird früh morgens wach. Ich habe es nie verstanden, warum Pilger so früh morgens loslaufen müssen. Ich habe mir da meistens Zeit gelassen und bin erst um 7 oder 7:30 gestartet. Aber für viele ist das wichtig, schnell loszulaufen und dann diesem vielverbreiteten Annahme unterliegen, dass die Herbergen irgendwann voll sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass eine Herberge keinen Platz mehr hatte. Und wenn sie voll war, dann wird halt im Keller oder in der Küche eine Schlafgelegenheit zur Verfügung gestellt. Ja, hier ein Bild von einer ganz kargen Unterkunft, eine kirchliche Unterkunft, wo dann einfach nur Matratzen zur Verfügung gestellt werden, wo die Pilger dann ihre Nachtruhe antreten. Und in diesen Herbergen und auf dem Jakobsweg kommt es zu, wie wir sagen, zwei Formen von Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, das, was das Pilgern auch von anderen Formen des Wanderns abgrenzen lässt. Es kommt zur synchronen Vergemeinschaftung und zur diachronen Vergemeinschaftung. Was ist damit gemeint? Eine synchrone Vergemeinschaftung ist also eine gleichzeitige Gemeinschaft. Ja, Pilger sind zur selben Zeit am selben Ort in der Herberge oder am Wegesrand und bilden dort die Gemeinschaft der Jakobspilger. Hier ein Bild von einem gemeinsamen Abendessen in einer Herberge. Oder wie es eine Zeichnerin an einer Wand sehr schön dargestellt hat, sie hat ihre Pilgerfreunde als nuestra familia, als unsere Familie bezeichnet. Und dann kommt es zu dieser wirklich hochinteressanten diachronen Vergemeinschaftung. Das ist also eine ungleichzeitige Vergemeinschaftung. Ja, Pilger ordnen sich in ein zeitübergreifendes Kollektiv aller Jakobspilger und die zu allen Zeiten dort unterwegs gewesen sind, ein. Und sie hinterlassen mitunter auch Botschaften, wie wir auf diesem Stein sehen können für künftige Pilger, wo jemand in englischer Sprache notiert hat, look up, schau nach oben. Was man auch sehr häufig findet, sind diese Devotionalien am Wegesrand, wo dann Flaggen, Briefe, Käppis oder Ähnliches hinterlassen werden und Pilger halten sich dann oft auf, um diese Botschaften oder auch diese Andenken zu lesen oder sich anzuschauen. Eine Pilgerin hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, was mit dieser ungleichzeitigen Vergemeinschaftung gemeint ist. Sie sagte in einem Interview, es mutet mich an, auf einer Kirchenbank zu sitzen, auf der andere Pilger schon vor 1000 Jahren gesessen haben. Ja, und ganz eindrücklich wird diese diachrone Vergemeinschaftung am höchsten Punkt des Jakobsweges, am sogenannten Cruz de Ferro, ca. 200 Kilometer vor Santiago, wo der Tradition nach jeder Pilger einen aus der Heimat mitgebrachten Stein ablegt und damit symbolisch seine Sünden, Sorgen oder Ängste niederlegt. Und das ist ganz interessant, wenn Pilger berichten, wie sie anmutet, dass dort Menschen schon vor 30, vor 40 Jahren einen Stein niedergelegt haben und dieser Haufen von Sorgen gewissermaßen über viele Jahrzehnte entstanden ist und auch in Zukunft weiter aufgebaut werden wird. Kommen wir in einem zweiten Schritt zur Soziodemografie der Jakobspilger. Hier habe ich Ihnen Zahlen der Kollegin Julia Reuter mitgebracht. Was sind das für Menschen, die eigentlich pilgern? Wir können zunächst einmal festhalten, Pilgern ist ein tendenziell oder leicht tendenziell männliches Phänomen. Es pilgern etwas mehr Männer als Frauen. Es ist ein vorzugsweise junges Phänomen. Es ist ein Phänomen von Menschen mit höherer Bildung. Und es sind Menschen, die in erster Linie berufstätig sind oder gerade studieren. Man muss hier hinzusagen, dass die Statistik vielleicht ein wenig dadurch verfälscht ist, dass die Daten im Sommer 2010 erhoben wurden. Ja, also gerade eine Zeit Sommerferien, wo natürlich Berufstätige unterwegs sein können oder Studierende gerade Semesterferien haben. Das mag das Bild ein bisschen verzerren. Interessant ist, wenn wir uns anschauen, was für eine Religion die Pilger haben und welche Motive sie auf den Jakobsweg führt. Pilgern ist nach wie vor ein in erster Linie katholisches Phänomen. Rund 2/3 aller Pilger sind Mitglied der katholischen Kirche. Aber rund 20% haben keine Konfession und etwas weniger als 10% sind Protestanten. Wenn wir uns jetzt gleich nochmal näher anschauen, was da eigentlich hintersteckt, so werden wir sehen, dass auch diese formalen Kriterien vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig sind. Ja? Also auch wenn man Mitglied der katholischen Kirche ist, muss das ja noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass man auch die Riten und die Inhalte der katholischen Kirche zu 100% vertritt. Interessant ist nun, wenn wir uns einmal anschauen, was die Pilgerinnen und Pilger zur Motivlage gesagt haben. Und hier sehen wir, dass die traditionell religiösen Motive in dunkelblau auf der rechten Seite dargestellt weniger den Ausschlag zum Pilgern gegeben haben als, sagen wir mal, spirituelle Gründe. Ja, also zu sich selbst finden, ausklinken aus dem Alltag, Stille genießen, spirituelle Atmosphäre, Natur und Landschaft. Diese Motive rangieren auf den ersten Rängen und religiöse Gründe, Buße tun und christliche Orte aufsuchen, sind eher zweitrangig. Und das führt jetzt gewissermaßen zum Kern meiner Studie und auch zum Kern meines heutigen Vortrages, nämlich die Frage, warum pilgern Menschen heute? Und wir können uns dies einfach mal in einer sehr einfachen soziologischen Handlungskette anschauen. Ja, wenn wir also sagen, dass Pilgern in erster Linie nicht mehr durch traditionell religiöse Gründe motiviert ist und wenn man sich dann anschaut, was in Buchveröffentlichungen und im Internet veröffentlicht wird, so erkennen wir, dass in erster Linie eine biografische Situation den Auslöser zum Pilgern darstellt. Ja, eine biografische Situation auf der linken Seite ist der Auslöser. Dieser Auslöser wird von einem Akteur gedeutet und der Akteur trifft eine Entscheidung, die dann nämlich lautet Pilgern. Und das Pilgern folgt gewissen Handlungslogiken. Wir werden diese Tabelle zum Schluss vervollständigen. Und zwar, wenn wir uns angeschaut haben, was die biografischen Auslöser für Pilger eigentlich sind. Meine Forschungsfrage lautete, was sind die biografischen Ausgangskonstellationen, die Menschen zu einer Pilgerschaft auf dem Jakobsweg veranlassen? Und dazu habe ich in mehreren Feldstudien insgesamt 30 sogenannte narrative Interviews mit Pilgern geführt. Ja, das ist eine spezielle Interviewform, wo Menschen nicht in einem Frage- und Antwortspiel befragt werden, sondern wo mit einer Eingangsfrage dazu aufgefordert wird, die Lebensgeschichte zu erzählen. Und mit diesen Interviews war es dann möglich, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, das Methodische, denke ich, interessiert Sie auch weniger als die Ergebnisse. Es war dann möglich, eine Typenbildung vorzunehmen, entlang von 3 Dimensionen, nämlich Kommunikationsformen während der Pilgerschaft, Bedeutung der Körperlichkeit und heimisches soziales Umfeld. Die 5 Typen, die sich aus der Forschung herauskristallisiert haben, bezeichne ich als biografische Bilanzierung, biografische Krise, biografische Auszeit, biografischer Übergang und biografischer Neustart. Und das Interessante ist, dass in den Daten ein Muster sich herauskristallisiert hat, nämlich dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der biografischen Veranlassung und der Art und Weise, wie mit anderen während der Pilgerschaft kommuniziert wird, welche Bedeutung die Körperlichkeit hat und welche Funktion das heimische soziale Umfeld einnimmt. Das wollen wir uns nun im Folgenden mal anhand von 5 Interview-Auszügen anschauen. Der Typ biografische Bilanzierung, das sind Menschen, die sich gewissermaßen am Ende ihres Lebens befinden, die wissen, dass sie nicht mehr viele Jahre hier auf Erden verbringen werden und die mit den Pilgern eine Rückschau auf ihr Leben vornehmen wollen und Lebensereignisse bewerten und einordnen wollen. Diese Menschen kommunizieren nur wenig mit den anderen Pilgern. Sie suchen in erster Linie Stille und innere Einkehr und wenige Gespräche. Körperlichkeit begreifen Pilger dieses Typs als Buße für negative Erfahrungen ihres Lebens. Und das heimische soziale Umfeld hat eine hohe Bedeutung. Sie wollen mit der Pilgerschaft ein Vermächtnis für ihre Nachkommen hinterlassen. Das tun sie meistens, indem sie Tagebuch führen, indem sie Momente ihres Lebens schildern, aber auch Momente der Pilgerschaft und dass sie dann ihren Nachkommen hinterlassen wollen. Ein 85-jähriger Pilger, den ich befragt habe, sagt uns dazu Folgendes. Ich muss sagen, dass ich das Ganze als ein Dankeschön ansehe. Dankeschön nach oben. Ich hatte eine sehr harte Berufszeit. Ich bin 80 Jahre, habe früh schon seit dem Berufsleben ein sehr hartes Berufsleben gehabt. Schönes Berufsleben, aber auch sehr mit großen Forderungen. Und großen Forderungen an mich und auch an die Familie. Und da gab es ja auch Menschen oder die Leute, die einen gefördert haben und an die ich gerne denke, die vielleicht auch nicht mehr leben oder nicht mehr da sind. Aber man erinnert sich an diese Menschen, die es mit einem gut gemeint haben, die einen gefördert haben. Und dahin gehen die Gedanken und die Gespräche und ein Dankeschön an die, die einem im Leben begegnet sind und unterstützt haben, aufgemuntert haben und auch Freude bereitet haben. Das ist für mich ganz wichtig. Denn nicht alles, was man selbst erreicht hat, ist nur aus eigener Körperkraft oder Intelligenz entstanden, sondern es haben auch andere mitgeholfen. Das darf man nicht vergessen und diese Dinge gehen natürlich auch zurück bis ins Elternhaus, wo man sich auch seinen Eltern oder Großeltern gegenüber gerne erinnert und an Geschwister, die nicht mehr leben und so weiter, die man immer wieder dann auch in den Gedanken mit einbezieht. Ich möchte an mein Leben, das ich bisher gelebt habe und die Stationen gerne zurückdenken. Und dafür brauche ich die Stille. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, es war ein Wunsch von mir, muss ich mittlerweile sagen, es ist fast schon so, es ist kein Wunsch, sondern es ist ein Ruf gewesen, das zu tun. Und es bestätigt mich auch mit jedem Schritt und mit allem, was ich sehe. Der zweite Typ, biografische Krise, das sind Menschen, deren Leben durch ein ungeplantes Ereignis der nahen Vergangenheit erschüttert wurde. Also, wo beispielsweise nahe Angehöriger gestorben ist oder Menschen, die von ihrem Partner verlassen worden sind. Dieses Ereignis hat das Leben dieser Pilger so massiv erschüttert, dass sie pilgern, um dieses Ereignis zu verarbeiten und zur Ruhe zu kommen. Und dafür ist der Austausch mit den anderen Pilgern essentiell. Sie erzählen von dem Ereignis, das ihr Leben so sehr erschüttert hat, hören andere Lebensgeschichten, finden Trost in anderen und werden sich des eigenen Glücks wieder bewusst. Körperlichkeit hat auch für diese Menschen eine Funktion. Es reinigt gewissermaßen den Körper und stellt ein Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele wieder her. Und das heimische soziale Umfeld, das ist für Pilger dieses Typs unbedeutend, da auf der Pilgerreise nur das eigene Heil gesucht wird. Dies sagt uns im Folgenden eine 35-jährige Pilgerin, die kurz vor der Pilgerfahrt ihren Vater verloren hat. Sie sagt: Und dann ist mein Papa gestorben und das hat mich sehr mitgenommen, weil ich sehr an meinem Vater hing. Und dann war das irgendwie für mich klar, um mit diesem Schmerz besser umgehen zu können, ich muss irgendwie aktiv werden, ich muss was machen. Und dann war plötzlich klar, Jakobsweg, das war es dann einfach. Und das fand ich für mich wichtig, weil durch die Bewegung hast du die Möglichkeit, etwas zu verarbeiten, was schmerzt. Und ich glaube, es ist viel besser, so etwas in der Bewegung zu verarbeiten, als im stillen Kämmerchen. Für mich war es wichtig, das auch zu tun, etwas zu tun, dass der Schmerz besser verarbeitet werden kann, dass das rauskommen kann. Und auch die Begegnungen auf dem Weg, vor allem wenn es Begegnungen mit einzelnen Menschen waren, die waren sehr intensiv, weil ich habe mein Herz ausschütten können und darüber reden befreit schon mal. Und die haben ihr Herz ausgeschüttet. Man kriegt mit, okay, man ist ja nicht alleine. Auch andere haben ihr Päckchen zu tragen. Und es tröstet. Es war einfach gut, hat gut getan. Und durch die Bewegung, finde ich, ist es halt immer, du schwitzt und du schwitzt auch gewisse Sachen raus. Ja, nicht nur Müll im Gewebe, sondern auch Müll aus deinem Kopf und man wird wieder frei. Und Ja, es tut gut, obwohl es mich nach wie vor bewegt, weil ich meinen Papa total geliebt habe. Typ Nummer 3, biografische Auszeit. Ganz interessant, das sind Menschen, die in ihrem Alltag extreme berufliche Anforderungen erfahren. Ja, also die sehr viel Stress erfahren, die keine Zeit mehr haben, keine Zeit zur Muße, keine Zeit, um sich zu besinnen, die gewissermaßen in einer Sinnkrise sind. Und diese Menschen pilgern, um ihr so stressiges Leben zu entschleunigen und Ruhe und Sinn zu suchen. Dabei führen sie mit den anderen Alltagsgespräche und das finden sie auch sehr beeindruckend, weil die anderen auf dem Jakobsweg keine Anforderungen an sie stellen, so wie es die anderen im Alltag bei ihnen zu Hause tun. Und diese Gemeinschaftserfahrung ist etwas Neues für sie. Die körperliche Anstrengung lässt sie Rhythmus und Gelassenheit wiederfinden. Und interessant ist, dass Pilger dieses Typs zu dem heimischen sozialen Umfeld keinen Kontakt haben. Stattdessen planen sie eine Prioritätenveränderung nach ihrer Rückkehr. Das sagt uns im Folgenden eine Pilgerin Mitte 40, die bei einem großen deutschen TV-Sender arbeitet. Sie sagt: Ich bin selbstständig im Beruf, das heißt eben sehr strenges, sehr volles Arbeitspensum im Alltag. Ich arbeite im Prinzip 7 Tage die Woche, bin ständig unterwegs, habe ständig Termindruck. Mein Sohn und ich unterhalten uns teilweise in Kurzform. An der Tafel steht: Häng die Wäsche auf, ich bin nicht da und bin um 20 Uhr zurück. Und er schreibt dann: Habe ich gemacht, bin beim Fußball, wir sehen uns morgen oder so ungefähr. Und das kann es auf Dauer und überhaupt eine lange Zeit nicht sein. Also wir begegnen uns im Alltag immer nur rein und raus und haben nicht wirklich die Zeit füreinander. Man muss dazu sagen, sie pilgert zusammen mit ihrem Sohn. Natürlich ist Erfolg schön, aber es füllt mich irgendwann nicht mehr aus. Wenn das nicht mehr den Sinn ergibt, den man eigentlich sucht im Leben, wenn man sagt, man ist ja nur noch da, um zu arbeiten, dann muss man irgendwann mal umdenken, wo man sagt, was will man denn eigentlich? Wir sind ja viel zu materiell, zu organisiert und dieses immer mehr, das ist in Deutschland so stark drin, jedenfalls da, wo ich mich bewege. Das macht mich krank und das erfüllt mich nicht mehr. Und da habe ich gedacht, dass ich für mich erstmal so einen Cut brauche, wo ich sage, ich muss mal wirklich längere Zeit raus, längere Zeit nicht darüber nachdenken, was ist morgen und übermorgen und dieses, was einen im Alltag so überrollt, sondern einfach, wie gesagt, ich brauche mal eine wirkliche Auszeit. Das hat es so auch noch nicht gegeben, dass ich jetzt 36 Tage nicht erreichbar bin. Absolut nicht. Ich habe das Handy dabei. Das Handy ist aus und wird auch erst wieder in Deutschland eingeschaltet. Also das hat es noch nie gegeben und viele mussten sich da erstmal dran gewöhnen, dass ich das wirklich ernst meine im Vorfeld, dass ich wirklich 36 Tage nicht erreichbar bin. Wir kommen zum vierten Pilgertyp und auch wenn ich in meiner Forschung keine Quantifizierung vorgenommen habe, ja, also anders als die quantitative Sozialforschung, habe ich qualitativ geforscht, wo es also darum ging, ein soziales Phänomen in der gesamten Breite von einem Extrem zum anderen erstmal zu erforschen. Aber es fällt auf, dass viele Pilger an Übergängen des Lebens unterwegs sind. Also beispielsweise nach dem Studium und vor dem Beruf oder nach dem Berufsleben und vor dem Rentnerdasein. Ja, so Schwellen, die in der Normalbiografie für jeden von uns vorgesehen sind, aber wo es in unserer Welt keine Rituale gibt, die jemanden von einem sozialen Status in den anderen hinüberführen. Und diese Pilger nutzen das Pilgern als gewissermaßen als Ritual, was sie in die neue Lebensphase hinüberführen soll. Mit den anderen auf dem Jakobsweg besprechen sie dabei ihre Vergangenheit und suchen gleichzeitig Anregungen für die Zukunft. Die Körperlichkeit begreifen sie als eine Art von Reifeprüfung. Ja, also wenn ich diesen Pilgerweg schaffe, dann bin ich auch reif für den nächsten sozialen Status. Und das heimische soziale Umfeld, das ist, müssen wir hier differenzieren. Junge Leute, die wollen sich eher von anderen abgrenzen und ältere Leute, die wollen dem heimischen Umfeld Leistungsfähigkeit demonstrieren. Ich habe Ihnen hierzu einen Interviewauszug eines 18-jährigen Deutschen mitgebracht, der nach seinem Abitur pilgert. Und er sagt uns Folgendes. Und dann ist Harpe Kerkeling diesen Weg hier gepilgert und dann habe ich das Buch gelesen und durch ihn wurde das ja dann in Deutschland auch ziemlich populär. Ja, dann habe ich mich halt immer mehr dafür interessiert, mich gefragt, ob ich das machen kann, ob ich es körperlich schaffe, ob ich Ja, das ist ja auch eine geistige Herausforderung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also ich war mir noch nicht so ganz klar, was ich nach der Schule machen soll. Ich hatte überlegt, zur Bundeswehr zu gehen und da zu studieren und mich auf längere Zeit, also 13 bis 16 Jahre, zu verpflichten und als Soldat auf Zeit zu arbeiten. Und hatte aber noch 2, 3 andere Optionen, wie zum Beispiel Lehrer oder Förster, hatte ich auch lange Zeit im Hinterkopf noch. Also sehr verschiedene Richtungen auch. Und ja, aber ich glaube, dass ich auf dem Weg hier zumindest schon den Soldaten ausschließen konnte für mich. Und so, wie ich mir das momentan überlegt habe, war die Tendenz dazu, dass ich das, was ich hier für mich gelernt habe, auch anderen weitergeben will. Und ich glaube, deswegen ist Lehrer doch die 90%-Tendenz. Ja, das ist eigentlich das, was ich wissen wollte. Ich bin jetzt mit der Schule fertig. Das ist doch ein recht großes Kapitel im Leben. Was macht man nach dem Abitur? Macht man jetzt die 6 Monate Grundwehrdienst? So Sachen wollte ich mir hier überlegen und bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ich sage nochmal, das ist interessant, dass Menschen an diesen Übergängen des Lebens pilgern, um Vergangenheit zu besprechen und Anregungen für Zukunft zu suchen. Der letzte und fünfte Pilgertyp, ich nenne ihn biografischer Neustart, hat gewisse Ähnlichkeiten zu dem gerade vorgestellten, mit dem Unterschied allerdings, dass ein selbstgewählter Bruch im Lebenslauf zur Entscheidung führt, zu pilgern. Ja, das sind also Menschen, die ihren Beruf gekündigt haben oder die sich von ihrem Partner getrennt haben. Also ein Ereignis, was nicht in der Normalbiografie vorgesehen ist und die nun ein neues Leben beginnen wollen. Dafür ist der Austausch mit den anderen auf dem Jakobsweg sehr wichtig. Sie tauschen sich intensiv mit ihnen aus. Sie erzählen von dem Prozess, der zu dem Bruch geführt hat. Und sie konstruieren im kommunikativen Austausch mit anderen eine neue Identität, die sie dann zu Hause präsentieren wollen. Körperlichkeit hat für die Pilger dieses Typs auch eine sehr wichtige Bedeutung. Sie bezwingen mitunter ihren Körper und begreifen auch Schmerzen als Beweis dafür, dass sie zu einem Neustart bereit sind. Nun, und das heimische soziale Umfeld, diesem wollen sie mit ihrer Pilgerschaft eine Heldengeschichte präsentieren und eine neue Selbstpräsentation nach der Rückkehr vornehmen. Das sagt uns im Folgenden ein Mann, der Ende 30 ist und der nach einer langen Leidensphase seinen Beruf gekündigt hat. Er sagt: Bin dann in den Betrieb zurück, wo ich gelernt habe für 3 Monate. Dann habe ich den Betrieb gewechselt und da habe ich jetzt gearbeitet 8 Jahre und habe aber die ganze Zeit schon gemerkt, dass der Beruf mir nichts gibt. Also ich war unglücklich und habe aber nie den Mut gehabt, irgendwas Neues anzufangen. War absolut unglücklich in dem Beruf, bin jeden Tag wider Willen auf die Arbeit gefahren. In der Zeit halt, als ich gemerkt habe, das macht mir alles keinen Spaß, dann habe ich halt auch viel getrunken und habe versucht, die Probleme damit zu beseitigen, was natürlich Schwachsinn ist. Habe dann gedacht, so kann es nicht mehr weitergehen, du musst jetzt noch 30 oder 35 Jahre arbeiten. Habe gesagt, es muss doch noch was anderes geben als das, so kannst du nicht weiterleben. Ich wusste nicht, was ich machen will, was ich arbeiten kann, nach was ich suchen soll. Habe dann mit dem Trinken aufgehört und es ist halt schwer, eine Tür zuzumachen, weil du hast monatlich dein Geld, du gewöhnst dich daran und es ist schwer zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Da hatte ich Angst vor. Und dann habe ich halt von heute auf morgen gesagt, ich kündige meinen Job, weil ich einfach eine Zeit gebraucht habe für mich, nachzudenken, was will ich, wer bin ich, wo soll es weitergehen. Ich habe keine Ziele mehr gehabt. Ich bin quasi nach meiner Ausbildung stehen geblieben, habe mir keine neuen Ziele mehr gesetzt. Ja, und so habe ich mir dann gedacht, du musst den Job kündigen, du musst die Tür zumachen, um eine andere halt aufzumachen. Dass ich dann gesagt habe, okay, den Jakobsweg gehst du jetzt. Da wirst du bestimmt viele Leute treffen, viele Gespräche haben, du wirst viel Zeit haben, über dich selber nachzudenken. Ja, so bin ich jetzt auf dem Weg. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir können sagen, dass Menschen, die sich zum ersten Mal auf den Jakobsweg begeben, die alleine pilgern und die eine lange Strecke wählen, aus einer typischen biografischen Veranlassung heraus pilgern. Es gibt 5 Pilgertypen. Menschen pilgern, um ihr Leben zu bilanzieren, um eine Krise zu verarbeiten, um eine Auszeit zu nehmen, um einen Übergang zu gestalten oder einen Neustart durchzuführen. Und die biografische Veranlassung bestimmt in typischer Weise, wie mit anderen kommuniziert wird, welche Bedeutung die Körperlichkeit hat und wie man sich vor dem heimischen sozialen Umfeld präsentieren möchte. Und dadurch unterscheiden sich die Typen auch kontrastiv voneinander, während es für den biografischen Bilanzierer überhaupt nicht wichtig ist, mit anderen Pilgern zu kommunizieren, ist das für den Neustarter essentiell. Während die Pilger, die eine Krise verarbeiten, dem heimischen Umfeld überhaupt keine Bedeutung beimessen, weil sie nur für sich pilgern, weil sie die Krise verarbeiten wollen, ist es für den Neustarter extrem wichtig, dem heimischen sozialen Umfeld eine neue Präsentation nach der Rückkehr zu zeigen. Und damit können wir abschließend unsere soziologische Handlungskette wieder, oder können wir nun füllen. Es gibt 5 typische Auslöser zum Pilgern: Lebensende in Sicht, Verlust, Überlastung, das Ende einer Lebensphase oder den Bruch im Lebenslauf. Das wird von den Akteuren gedeutet im Sinne von: Ich will mein Leben bilanzieren, ich will eine Krise verarbeiten, ich will eine Auszeit suchen, ich will den Übergang gestalten oder ich will in ein neues Leben starten. Und aus einer Reihe von Optionen, ne, für all diese biografischen Veranlassungen gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man könnte in Therapie gehen, man könnte eine andere Reise machen, man könnte ins Kloster gehen oder halt schlicht pilgern. Diese Menschen entscheiden sich für das Pilgern und das Pilgern folgt gewissen Handlungslogiken, die ich Ihnen gerade dargestellt habe, nämlich die Kommunikationsformen, die Körperlichkeit und das heimische soziale Umfeld. So, wir kommen gewissermaßen jetzt zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen abschließend noch 2 Bücher ans Herz legen, die sowohl von mir als auch von einem Kollegen und mir sind: Pilgern gestern und heute, das erste wissenschaftliche Buch zum Pilgern überhaupt, in dem alle wissenschaftlichen Studien zum Pilgern zusammengeführt wurden, und meine Doktorarbeit zur Renaissance des Pilgertums. Können Sie, wenn es interessiert, käuflich erwerben. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und vielleicht kommen wir ja jetzt noch miteinander ins Gespräch. Herzlichen Dank.